Deutschlandfunk. Der Mittag.
Am Mikrofon ist weiterhin Dirk Müller. Noch einmal einen schönen guten Tag. Und wie gewohnt an dieser Stelle legen wir den Fokus in den kommenden 25 Minuten auf die Wirtschaftsthemen des Tages. Abstand, Hygiene, Mundschutz. Wie sich Restaurantbesitzer in Niedersachsen auf die Öffnung ihrer Lokale am Montag vorbereiten. Dramatische Absatzzahlen. Im April ist der deutsche Automarkt um über 60% eingebrochen. Wir hören gleich, wie der Münchner Autobauer BMW versucht, durch die Krise zu kommen. Zunächst gehen wir aber nach Brüssel, wo die EU-Kommission heute einen beispiellosen Wirtschaftseinbruch voraussagt. Um weit mehr als 7%. Ein Rückgang, der deutlich macht, wie nötig eine europäische Wiederaufbauperspektive ist. Daran wird gerade gearbeitet. Über diese düstere Frühjahrsprognose Peter Kapern.
Die Zahlen sind so düster, dass EU-Haushaltskommissar Paolo Gentiloni gleich zu mehreren Vergleichen griff, um die Dramatik der Situation deutlich zu machen.
It is now quite clear that the EU has entered the deepest economic recession in its history.
Die EU erleide gerade die tiefste Rezession ihrer Geschichte, sagte Gentiloni zunächst, um dann noch draufzusatteln. Um eine Rezession historischen Ausmaßes handele es sich um einen ökonomischen Schock, der seit der großen Depression ohnegleichen sei. Die Zahlen zu diesen dramatischen Beschreibungen sehen wie folgt aus. Die Wirtschaftsleistung in der EU wird in diesem Jahr um 7,5% einbrechen. In der Eurozone ist der Absturz mit 7,75% sogar noch etwas steiler. Und sollte es zu einer zweiten Infektionswelle kommen, könnte alles auch noch viel schlimmer werden. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten sind bemerkenswert. In Polen wird das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um 4,3% schrumpfen, in Italien um mehr als das Doppelte, nämlich 9,5%. In Deutschland wird der EU-Kommission zufolge die Wirtschaft um 6,5% einbrechen. Schon in der zweiten Jahreshälfte soll dann der Erholungsprozess der europäischen Wirtschaft beginnen. Um mehr als 6% wird die Wirtschaftsleistung in der EU im kommenden Jahr wachsen. Allerdings, so Kommissar Gentiloni, werde dies ein Erholungsprozess mit Risiken und Schattenseiten sein. Sorgenkind Nummer 1. Italien.
The economy is projected to start recovering from the second half of 2020. Nevertheless, Italy's recovery is forecast to take longer than in other member states.
Auch dort, so Gentiloni, werde die Wirtschaft sich ab dem zweiten Halbjahr 2020 wieder erholen. Allerdings werde die Erholung in Italien deutlich länger brauchen als in anderen EU-Ländern. Zeitgleich legt die öffentliche Verschuldung in den Euro-Ländern deutlich zu. In Deutschland wird das Defizit der Kommission zufolge in diesem Jahr bei 7% liegen, in Italien sogar bei knapp über 11. Synchron wachsen die Schuldenberge. Die Gesamtverschuldung Deutschlands sieht die Kommission Ende dieses Jahres bei 75% des Bruttoinlandsprodukts. Der Schuldenberg Griechenlands wird auf 196% und der Italiens auf fast 160% taxiert. Was natürlich Auswirkungen hat auf die Finanzkraft, mit der die besonders schwer von der Corona-Krise betroffenen EU-Staaten ihre wirtschaftliche Erholung ankurbeln können. Genau deshalb entwickelt die EU ja derzeit einen Wiederaufbaufonds. Und dieser Fonds muss Kommissar Gentiloni zufolge eine große Feuerkraft besitzen. Die wirtschaftliche Erholung könnte unter einer zu begrenzten europäischen Antwort leiden. Das würde die ökonomischen, sozialen und wirtschaftlichen Unterschiede zwischen den Ländern vergrößern und damit zu Verzerrungen auf dem Binnenmarkt und in der Währungsunion führen. Noch aber sind die Mitgliedstaaten heillos zerstritten über Umfang und Funktionsweise des Wiederaufbaufonds, weshalb die EU-Kommission die Präsentation ihres Vorschlags, die für heute geplant war, nach Informationen aus dem Europaparlament um zunächst einmal 2 Wochen verschoben hat.
Aus Brüssel Peter Kapern. Auch Europas Automärkte sind in der Corona-Krise eingebrochen. Allein in Deutschland wurden im April 60% weniger Neuwagen zugelassen. Die deutsche Autobranche hofft nun auf eine schnelle Erholung mit Hilfe von China. Volkswagen konnte im April dort schon wieder so viele Autos verkaufen wie im Vorjahr. Dennoch, die Perspektiven sind düster, auch beim Münchner BMW-Konzern, der wie die anderen großen Autobauer seine Prognose für das Gesamtjahr kassieren musste. Aus München dazu Michael Watzke.
Das erste Quartal von BMW war schwierig, dann bitte fest anschnallen für Q2.
Das zweite
zweite Quartal wird nochmal deutlich schwieriger, weil in Europa und in den Vereinigten Staaten und Kanada die Absatzmärkte zum Großteil noch geschlossen sind.
BMW-Finanzchef Nicolas Peter sieht allein für den April einen Verkaufsrückgang von 44%. Und der wäre noch größer, wenn es in Asien nicht schon langsam wieder bergauf ginge. Die Hoffnung, dass Corona nur ein kurzer Gewitterschauer ist, hat man bei BMW aufgegeben.
Eine schnelle Erholung der Automobilmärkte scheint unwahrscheinlich. Für das Gesamtjahr rechnen wir nun mit einer EBIT-Marge im Segment Automobile zwischen 0 und 3%.
Für die erfolgsverwöhnten Münchner sind solche Zahlen unterirdisch. Aber derzeit sind für den Konzern andere wirtschaftliche Kennziffern wichtiger: Cashflow und Barreserven.
Gerade in Krisenzeiten ist Liquidität das A und O. Zum Quartalsende hat die BMW Group ihre Liquiditätsposition auf knapp 19 Milliarden Euro erhöht.
Zusätzlich will BMW seine Ausgaben verringern. Die Zahl der Mitarbeiter soll erstmals seit Jahren sinken. Man wolle zwar auf Entlassungen verzichten, aber man werde nicht jede frei werdende Stelle nachbesetzen.
Das Sparprogramm wird nochmal verstärkt und insbesondere auch auf den Bereich Investitionen und Personalkosten ausgeweitet.
Und trotzdem braucht BMW eine Autokaufprämie, wie gestern beim Autogipfel mit der Kanzlerin gefordert? Diese Prämie werde ja nicht für die Automobilhersteller gebraucht, behauptet BMW-Chef Oliver Zipse.
Es geht nicht darum, dass wir das für uns fordern, sondern eine Stützung des Kaufverhaltens, der auch nur beim Kunden ankommt und nicht bei den Herstellern ankommt, um die Konjunkturwirkung der Automobilindustrie zu stützen.
Dass dieses Argument nicht alle überzeugt, ist Zipse klar. Der BMW-Chef verteidigt auch die Forderung, dass Stromautos und Verbrenner gefördert werden sollen, sonst gehe die konjunkturelle Wirkung verloren. Eines stellte Zipse allerdings klar.
Wir stehen als BMW-Group fest zur Erfüllung der Klimaschutzziele. Das Thema Klimaschutz wird schnell wieder an Relevanz gewinnen und es ist und bleibt eine der zentralen Aufgaben unserer globalen Gesellschaft.
Vielleicht, so Zipse, könne ja das ein positiver Effekt der Corona-Krise sein. Ein gestärktes Bewusstsein dafür, dass nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die Umwelt fragil ist und mehr Schutz brauche.
Aus München, Michael Watzke. Die Geschäftszahlen von BMW, das soll uns weiter interessieren. Im Gespräch mit unserem Börsenreporter Volker Hirt. Wie wurden diese Zahlen bei Ihnen aufgenommen?
Ja, mit ein bisschen Überraschung, denn tatsächlich konnte BMW in etwa so viel verdienen wie im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Ich sprach darüber mit Jürgen Pieper, er ist Autoanalyst vom Bankhaus Metzler. Auch er hatte damit so nicht gerechnet.
Was das erste Quartal betrifft, also was die aktuellen Zahlen betrifft, die waren wirklich nicht schlecht. Man hat ja sogar einen Umsatzzuwachs erzielt. Das können, glaube ich, die wenigsten Unternehmen noch von sich behaupten. Das Ergebnis war im Vorjahresvergleich, das war allerdings ein sehr, sehr schwaches Vorjahr gewesen, war das auch völlig okay. Also die Zahlen sind für die ersten drei Monate völlig in Ordnung und tatsächlich besser als für viele andere Industrieunternehmen.
Sie haben es erwähnt, sogar der Umsatz ist gestiegen. Steht BMW besser da als die Konkurrenz von VW und Daimler?
Ja, sie stehen, ich würde mal so sagen, sie stehen in mancher Hinsicht besser da. Sie haben natürlich das klare Profil, weil sie keine LKW haben, keine Nutzfahrzeuge haben. Das ist, glaube ich, in 2020 dann im Endeffekt doch eher ein Vorteil. Sie sind sehr stark in China. Das hat im ersten Quartal ja sogar ein bisschen gedrückt. Das ist wahrscheinlich im Jahresverlauf sogar ein Vorteil. Da sind sie stärker als Mercedes. Da sind sie in etwa so stark oder fast so stark wie Volkswagen. Und so kann man verschiedenste Unterschiede aufmachen. Ich würde sagen, ein großer ist auch der neue Vorstand, der Herr Zipse und sein Team sind, glaube ich, viel agiler und sind auch viel disziplinierter auf der Kostenseite unterwegs. Und ich glaube, dass gerade das sich auszahlen wird.
Kommt ein dickeres Ende noch, beispielsweise, wenn in ein paar Monaten die Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt werden?
Die zweiten Quartale werden furchtbar in der Autoindustrie, aber das dann durch die Bank, da wird sich, glaube ich, keiner positiv absetzen können. Ich glaube, durch die Bank werden sie alle Verluste machen. Der April ist höchstwahrscheinlich der schlechteste Monat seit dem Zweiten Weltkrieg. Also wir haben ja kollabierende Märkte. Ich glaube, in Großbritannien haben wir jetzt ein -97% bei den Neuzulassungen. In Deutschland mag es minimal besser aussehen, aber es wurde alles weggewischt und Geschäft fand in Westeuropa im Wesentlichen nicht statt. Und da werden alle natürlich gewaltig drunter leiden. Die große Hoffnung ist dann eben, dass das zweite Halbjahr doch eine ganze Ecke besser wird.
Die Autobauer fordern eine Kaufprämie. Das ist eine Subvention aus Steuermitteln. Das betrifft also auch die, die gar kein Auto kaufen wollen. Die müssen das also sozusagen mitfinanzieren. Außerdem fordert die Autoindustrie Staatsgarantien für Autokredite. Fordert die Autoindustrie insgesamt hier in Deutschland zu viel?
Ja, alles zusammengenommen finde ich, dass es die Forderung auch ein bisschen zu weit geht. Ich finde, eine dieser Unterstützungen finde ich noch angemessen, aber auch nur deswegen, weil wir uns in einer Megakrise befinden. Die Wirtschaftskrise hat Ausmaße, wie wir wahrscheinlich alle nicht kennen. Da musste man schon in die Ende der 20er Jahre zurückgehen. Und diese Erinnerung fehlt den meisten von uns ja doch, dass wir eine vergleichbare Depression hatten. Und dieses Ausmaß dieser Krise, ich glaube, das lässt es erlaubt sein oder angezeigt sein, dass man eben doch so eine Unterstützung gewährt, um einfach schnell für eine solche Schlüsselindustrie schnell aus diesem Loch herauszukommen.
Die Autobauer fordern ja diese Kaufprämie auch für Benziner und Diesel. Tritt das Thema Elektromobilität damit in den Hintergrund aktuell?
Nein, das müsste ganz klar und stark promotet werden. Der Nachteil aktuell ist, dass die Prämie eigentlich so gesehen zu früh kommt. Sie kommt zu einem Zeitpunkt, wo es nicht sehr viele Elektroautos zu kaufen gibt. Das heißt, der Kunde, selbst wenn er wollte, und ich glaube, viele wollen es oder eine Menge der Leute wollen es mittlerweile, aber sie können halt nicht, weil es einfach die Massenautos mit Elektromotor nicht gibt. Und insofern kann man das zwar einerseits verstehen, ja, dass man die Unterstützung auch für Nicht-Elektroautos haben will, aber es ist natürlich das falsche Zeichen. Und ich glaube, man kann nach keiner perfekten Lösung im Moment suchen. Man muss eine pragmatische haben. Da würde ich sagen, eine ordentliche Subvention für Elektroautos ist zurzeit richtig und vielleicht eine kleine für sehr, sehr moderne Benzin- und Dieselautos.
Ja, das war das Interview mit Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler. Er hatte ja ein paar Zahlen angesprochen. Die Neuzulassung, auch Sie hatten es ja schon erwähnt, in Deutschland im Vergleich zum Vorjahresmonat -61%. Interessant übrigens, als einzige Importmarke erreichte Tesla im April mit +10% ein Neuzulassungsplus. Auch das bestätigt die Einschätzung des Autoanalysten, dass die Nachfrage nach E-Autos anhält.
Wie hält sich der DAX?
Ja, der DAX, ein leichtes Plus, 0,24%. Eine klare Richtung kennt er nicht. Pendelte lange auf dem Vortagesniveau. Jetzt geht die Tendenz leicht nach oben. Das sind vielleicht ja auch Vorschusslorbeeren für das, was die Kanzlerin heute sagen wird nach ihrer Abstimmung mit den Länderchefs. Da deutet ja alles auf eine weitgehende Lockerung der Corona-Maßnahmen hin.
Das Thema, was wir vor 10 Minuten bereits hier gehabt haben, die EU-Kommission, die düstere Frühjahresprognose. Was sagen die Aktienhändler dazu?
Ja, ein Einbruch im Euroraum von 7,7%. Im nächsten Jahr dürfte es dann wieder um 6,3% bergauf gehen insgesamt. Das heißt, auch im nächsten Jahr wird das Defizit nicht eingeholt. Aber das ist wieder eine Horrorzahl nach der anderen. Man hat sich offenbar dran gewöhnt. Diese Schreckenszahlen, die scheinen die Marktteilnehmer irgendwie nicht zu schocken, weil diese Zahlen auch so erwartet wurden.
Online-Hauptversammlung, unser nächstes Stichwort der Allianz, des Allianz-Konzerns, um da genauer zu sein, der ja für Corona-Schäden aufkommen wird. Zumindest in Bayern.
Ja, in Bayern, also in der Heimat, beteiligt man sich freiwillig an Schäden, die der Hotellerie und Gastronomie entstanden sind. Die Rede ist von einem höheren zweistelligen Millionenbetrag. Der Allianz macht in der Corona-Krise offenbar vor allem das Auf und Ab an den Kapitalmärkten zu schaffen. Die angepeilte Gewinnspanne, die haben sie ja auch schon wieder zurückgezogen. Der Vorstandschef Oliver Bäte hat da einen interessanten Satz geprägt. Diesen Rahmen können wir in einem so volatilen Umfeld nicht einhalten. Das wäre wie eine millimetergenaue Punktlandung mitten im Orkan.
Der Gesundheitskonzern Fresenius wurde heute Morgen gemeldet, könnte von der Pandemie profitieren. Wie das?
Ja, Fresenius ist gut durch die Corona-Krise gekommen. Konzernergebnis +2%, Umsätze +8%. Es gibt halt diesen Nachfrageschub wichtiger Medikamente und medizintechnische Geräte zur Behandlung von Corona-Patienten in den USA, aber auch in Europa. Das konnte das rückläufige Geschäft in China wegen der Pandemie teilweise wieder wettmachen. Auch die Unternehmenstochter Fresenius Medical Care legte heute zu.
Wie ist der Euro in Form?
Der Euro schwächelt, ist um 0,3% billiger, kostet aktuell 1,0804 $. Der Rentenmarkt ist unverändert. Die Umlaufrendite beträgt weiterhin -0,54%. Und der Goldpreis ist in Euro wegen der Schwächung gegenüber dem Dollar leicht im Plus. Die Feinunze kostet 1.575 Euro.
Live vom Börsenplatz in Frankfurt. Volker Hirt, vielen Dank. Eine bundesweit einheitliche Regelung für die Gastronomie, die wird es wohl nicht geben. Bei Restaurants, Gaststätten oder auch Biergärten machen die einzelnen Bundesländer nun ihr eigenes Ding. Es ist auch ihre eigene Kompetenz. Aber fest steht, die Öffnung steht nun unmittelbar bevor und soll zwischen dem 9. und 22. Mai erfolgen. Darauf haben sich die Wirtschaftsminister der Länder gestern Abend geeinigt, eben auch schon vor den Beratungen von Kanzlerin und Ministerpräsidenten. In Niedersachsen ist bereits an diesem Montag Startschuss. Wie sich Wirte und Wirtinnen darauf vorbereiten, berichtet Alexander Budde.
Wir werden das so regeln, dass wir tatsächlich hier vorne einen Einlass machen. die Leute sich hier desinfizieren, hier auch Schilder aufhängen, dass sie bitte Maske bis zum Tisch aufbehalten und auch auf dem Weg zur Toilette wieder anziehen.
Tanja Machlet freut sich, dass die Politik der Gastronomie neues Leben einhauchen will. In Niedersachsen sollen Gäste schon vom kommenden Montag an wieder an den Tischen sitzen. Zwar unter strengen Auflagen, aber eben doch früher als in anderen Bundesländern.
Zum einen, dass wir planen können, zum anderen ganz klar, es gibt keinen Ersatz für Umsatz. Wir haben halt da wahnsinnig viel Geld verloren über Ostern und das ist für die Gastronomie, nicht nur für uns, sondern für alle gerade ein ziemlich harter Einschnitt, dass man wenigstens noch so ein bisschen Spargelzeit mitnehmen kann.
Machlet ist Inhaberin des Restaurants Alte Hahnenburg in Kirchrode, einem Stadtteil von Hannover. Ihr Lebensgefährte ist der Chefkoch hier. Deutsche saisonale Küche. Eine Spezialität sind Rippchen und Steaks auf dem Holzkohlegrill. 60 Plätze im Restaurant, weitere 90 im Wintergarten. Dazu kommt die Gartenterrasse. Hochzeiten, Konfirmationen, Geburtstage, Trauerfeiern. Davon lebte das Betreiberpaar. Doch in der Messestadt Hannover sind alle Massenveranstaltungen abgesagt.
Bis Ende des Jahres wird sich da auch nicht viel tun. Also ich denke, das wird ziemlich viele auch tatsächlich das Geschäft kosten. Und darum umso wichtiger, dass wir jetzt endlich wieder loslegen können und wenn auch nur in kleinen Schritten.
Der erzwungene Stillstand seit März hat Spuren hinterlassen.
Wir haben auch tatsächlich tagelang darüber nachgedacht, ob das überhaupt Sinn macht, noch weiterzumachen. Aber aufgeben ist keine Option. Wir haben auch einen Haufen Angestellte, die mit uns durch diese ganze schwere Zeit gegangen sind.
Ach, den Wein haben Sie heute nicht? Hatten Sie meinem Mann gesagt, dass Sie weinen wollen?
Königsberger Klopse für eine treue Stammkundin. Den bestellten Mittagstisch gab es in den letzten Wochen nur außer Haus.
Einfach, um die Leute auch aufmerksam zu machen, wir sind noch da. Es rettet nichts, aber es hilft zumindest, so ein paar von den laufenden Kosten aufzufangen.
Mit der Soforthilfe des Landes ließen sich Miete und Strom begleichen. Bis auf die Auszubildenden hat Machlet ihre 20 Mitarbeiter in die Kurzarbeit geschickt.
Aber wer in der Gastronomie arbeitet, weiß, das ist nichts. Die haben sowieso schon sehr niedrigen Stundenlohn, davon nur 60% und kein Trinkgeld, ist eine Katastrophe.
Das Gespräch mit der Kanzlerin wollte Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil denn auch nicht abwarten. Der SPD-Politiker begründete seinen einseitigen Lockerungsstufenplan in den ARD-Tagesthemen.
Da gibt es Tausende von Menschen, die derzeit gewissermaßen ihre Existenz von Tag zu Tag wegbröseln sehen. Und dass wir denen derzeit noch überhaupt keine Antwort geben können, das halte ich wirklich für sehr unbefriedigend.
Rainer Balk ist Hauptgeschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbands, kurz DEHOGA, im Lande. Der Verband begrüßt Weils Ruf nach einer bundesweit koordinierten Strategie, die abhängig vom jeweiligen Infektionsrisiko Öffnungsperspektiven für alle Bereiche umfasst.
Bislang waren wir abhängig von Zuschüssen und Krediten und jetzt können wir wieder eigene Einnahmen generieren. Wobei natürlich festgestellt werden muss, das wird schwierig. 50% der Kapazität darf genutzt werden. Das heißt natürlich auch, dass Umsätze sich auf 50% reduzieren. Und da wird es bestimmt den einen oder anderen geben, der sagen wird, nee, also unter solchen Voraussetzungen kann ich mein Geschäft lieber geschlossen lassen.
Tanja Machlet erfuhr am Montag von den Lockerungsplänen. Seitdem wirbelt das Energiebündel in der noch verwaisten Gaststätte herum. Macht sich Gedanken, was zu tun ist, um die strengen Auflagen nicht nur in Sachen Hygiene, sondern auch bei der Erfassung der Personalien ihrer Gäste zu erfüllen. Mit den Politikern, sagt sie zum Abschied, will sie gerade lieber nicht tauschen.
Weil ob das richtig oder falsch war, das können wir ja sowieso erst in ein paar Monaten sehen.
Eindrücke von Alexander Budde aus Niedersachsen, Deutschlandfunk, 13:53 Uhr. 2 Monate ist der Berliner Mietendeckel nun in Kraft. Ein in Deutschland einmaliges Instrument, das die rot-rote Landesregierung auf den Weg gebracht hat, um den steilen Anstieg der Mieten in der Hauptstadt zu bremsen. Von Anfang an das Ganze höchst umstritten. Und gegen diesen Mietendeckel liegen bereits Anträge in Karlsruhe vor. Aber auch Abgeordnete von FDP und Union im Bundestag wollen nun die Verfassungsmäßigkeit überprüfen lassen. Mehr dazu aus Berlin von Claudia van Lack.
Mit dem Mietendeckel überschreite das Land Berlin seine Befugnisse. Mietrecht sei Sache des Bundes, nicht der Länder. Deshalb werde die Verfassung verletzt. So begründen FDP und CDU/CSU im Bundestag ihre Normenkontrollklage, die sie am Vormittag in Karlsruhe eingereicht haben. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Jan-Marco Lucak sagte, dem Mietendeckel stehe die Verfassungswidrigkeit auf die Stirn geschrieben.
Wir haben als Bundesgesetzgeber von unserer Kompetenz zur Regelung des Mietrechts umfassend und abschließend auch Gebrauch gemacht. Und das entfaltet eine Sperrwirkung. Ein Berliner Landesgesetzgeber kann unsere Regelung, die wir als Interessenabwägung auch zwischen Mieterinnen und Mietern gemacht haben, nicht einfach außer Kraft setzen, nicht einfach durch seine eigene ersetzen. Unser gesamtes Regelungskonzept wird hier konterkariert und das ist ganz klar verfassungswidrig an dieser Stelle.
Der rot-rot-grün regierte Berliner Senat sieht das anders. Nach der Föderalismusreform sei der Bereich Wohnungswesen an die Länder übergegangen. Deshalb habe das Land durchaus die Kompetenz, einen Mietendeckel zu erlassen, so die Argumentation des Landes. Mit dem Mietendeckel betrete man allerdings juristisches Neuland. Dies hat der Senat immer wieder betont. In einer ersten Reaktion auf die eingereichte Normenkontrollklage sagte die linke Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lomscher, man habe gerichtliche Überprüfung erwartet und begrüße die notwendige Klärung. Landes- und Bundesrecht widersprechen sich. Derzeit herrsche ein Gesetzeschaos, meint der CDU-Bundestagsabgeordnete Lucak.
Dieses wohnungspolitische Chaos führt zu einer massiven Rechtsunsicherheit. Vermieterinnen und Vermieter, aber auch Mieterinnen und Mieter wissen einfach nicht, was dürfen sie, was können sie, woran müssen sie sich halten. Und damit das geklärt wird, haben wir diese abstrakte Normenkontrolle eingereicht. Wir wollen möglichst schnell Rechtssicherheit schaffen.
Der bundesweit einmalige Mietendeckel war Mitte Februar in Kraft getreten. Danach werden die Mieten zunächst auf dem Stand von Juni 2019 eingefroren. Ab November dieses Jahres sind die Vermieter gesetzlich verpflichtet, ihre Mieten abzusenken, sollten diese höher sein als die staatlich festgesetzten Mietobergrenzen. Nach Angaben des Mietervereins werden die Vorschriften zum Teil umgangen. So werde bei neuen Verträgen eine Schattenmiete verlangt oder Vermieter erklärten einen Teil der Wohnungen zu Gewerberäumen. Der Mietendeckel gilt nur für private Wohnungen, nicht für Gewerbe.
Informationen von Claudia van Laak. Kommen wir zur Wirtschaftspresseschau. Kommentiert wird dort das EZB-Urteil aus Karlsruhe. Schwerpunkt ist aber auch hier die Diskussion um eine Kaufprämie zur Unterstützung der Autoindustrie.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung begrüßt diesen Aufschub. Die Bundesregierung hat zu Recht der Versuchung widerstanden, den Prämienforderungen der Premiumbranche sofort nachzugeben. Die aus der Finanzkrise geborene Abwrackprämie bewährte sich letztlich weder ökonomisch noch ökologisch. Und die Elektroautoprämie stärkt die Kauflust der Autofahrer nur mäßig. Die Politik tut gut daran, die Effekte der aktuellen Lockerungen für die Wirtschaft jetzt zu beobachten. Sie muss ihr Pulver noch einige Wochen trocken halten für ein vielleicht nötiges gesamtwirtschaftliches Anti-Rezessionsprogramm. Nach Ansicht der Ulmer Südwestpresse spricht vieles gegen eine Kaufprämie. Ordnungspolitisch sollten Hilfen für milliardenschwere Unternehmen tabu sein in normalen Zeiten. Aber die Zeiten sind nicht normal. Wieso sollte dieser Schlüsselbranche und den vielen Menschen hinter den Fassaden der Autofirmen nicht geholfen werden? Eine Kaufprämie kann der erste Dominostein zur normalen Wirtschaft werden. Allerdings muss der erste Stein sehr schnell fallen. Erst einmal 4 Wochen zu warten, ist in vielfacher Hinsicht ein grober Schnitzer. Und der Weser-Kurier aus Bremen hält fest, jede Kaufprämie wird sich daran messen lassen müssen, wie stark ihre innovationsfördernde Wirkung ist. Noch zu zaghaft wirkt da der Vorschlag der Autoländer. Der Staat solle 3.000 Euro zahlen für besonders saubere Dieselautos und 4.000 Euro für Elektrofahrzeuge, Hybride oder Wasserstoffautos. E-Autos sind bislang ein Nischenmarkt. Doch langfristig sind die Autohersteller darauf angewiesen, dass ein Durchbruch in diesem Geschäft gelingt. Zum Schluss auch hier eine Stimme zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts in Sachen Staatsanleihenkäufe der EZB. Es offenbare 2 schwerwiegende Probleme, meint das Handelsblatt. Die letztlich nicht mehr angemessene Definition des Mandats der EZB und die unklare Hierarchie in der Rechtsordnung der Europäischen Union. Es wird einmal mehr deutlich, dass Europa ein Haus ist, in dem nicht nur viele Stützpfeiler fehlen, sondern zum Teil auch gar nicht klar ist, was auf welcher Etage geregelt wird. Solange das offen bleibt, wird es in wirtschaftlich schwierigen Zeiten immer wieder zu großer Unsicherheit an den Märkten kommen.
Die Wirtschaftspresseschau bei uns im Deutschlandfunk. Es geht gleich nach den Nachrichten hier weiter in unserer Sendung Der Mittag. Dann wie gewohnt unser Schwerpunkt auf die Entwicklungen in den Bundesländern. Am Mikrofon ist weiterhin Dirk Müller. Bis dahin.